Kleine Kinder verletzen, dann wenden sie sich an ihre Eltern, an Mama oder Papa, dass sie ihnen helfen. Wenn wir als Erwachsene eine Schwierigkeit haben oder in einer Schwierigkeit stecken, dann wenden wir uns vielleicht, wenn unser Auto irgendwo auf der Autobahn stecken bleibt, an den ADAC oder wir rufen vielleicht die Feuerwehr. Und so gibt es verschiedene Adressen, an die wir uns wenden, wenn wir Hilfe brauchen. Und zu seiner Zeit in der Bibel, da gab es auch einen Menschen, der hat sich gefragt, woher bekomme ich Hilfe? Und ich möchte gerne mit euch zusammen zwei Verse lesen aus Psalm 121, Vers 1 und 2. Psalm 121, Vers 1 und 2. Hier heißt es, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ja, wir haben alle diese Woche verlebt und ich denke, ja, vielleicht viele von uns haben ja gewisse Schwierigkeiten gehabt und manche von uns konnten sie auch lösen. Und doch manchmal gibt es Dinge, die türmen sich auf wie ein Berg vor uns. Und wir fragen uns, wird uns dieser Berg bezwingen oder bezwingen wir ihn? Und wir fragen uns, haben wir die Kraft für den Weg, den wir jetzt gehen? Oder wird sich dieser Weg, den ich gehe, jetzt in eine Sackgasse verwandeln? Und ich werde auf diesem Weg stecken bleiben? Solche Fragen kommen uns auf, immer wieder. Und wir fragen uns, woher bekomme ich Hilfe? Wer kann mir helfen? An wen darf ich mich wenden? Wer hat Zeit für mich? Und vielleicht denken wir im ersten Moment an unsere sozialen Absicherungen, wenn wir in Geldnot sind. Vielleicht sagen wir, ich habe eine Versicherung. Oder wir verlassen uns auf unseren Arbeitsplatz, der uns vielleicht einiges an Geld einbringt. Vielleicht sagen wir, ja, ich habe gute Freunde oder gute Bekannte, die können mir helfen. Ich kenne einflussreiche Leute. Und ja, an die Adressen wenden wir uns meistens und hoffen, dass wir Hilfe bekommen und dass uns geholfen wird. Und wir sehen auch Menschen in unserer Zeit heute, an wen wenden sie sich, wenn sie Hilfe brauchen? Ja, vielleicht an irgendwelche Therapeuten, an die Medizin, die vielleicht auf unnatürlichem Wege einen Menschen zu heilen verspricht. Und so gibt es viele, viele Adressen, an die wir Menschen uns wenden können und es auch tun. Doch dieser Psalmist, er sucht eine andere Quelle. Er spricht hier von einer anderen Quelle, die ihm Hilfe bietet. Er sagt, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Wann haben wir das letzte Mal diesen Satz ausgesprochen, wo wir gesagt haben, Vater, ich weiß, dass du mir helfen kannst. Ich bin dein Kind und ich lege mich ganz in deine Hand, denn du bist mächtig, du hast Himmel und Erde gemacht. Wann haben wir das letzte Mal solch eine Gesinnung gehabt? Dieser Gott, von dem der Psalmist spricht, er ist der Schöpfer dieser Welt und des Himmels. Der Schöpfer, der nicht dasteht als einer, dem die Naturgewalt etwas zu sagen hat, sondern er befiehlt, was in der Natur geschieht. Und das können wir auch deutlich an manchen Wundern von Jesus Christus sehen. Und dieser Mensch, er sagt, meine Hilfe kommt von dem Herrn. Und ich denke, auch diesen Psalm könnte auch Nehemia ausgesprochen haben. Denn auch er hatte eine schwierige Situation. Ja, die war nicht vergleichbar mit unserer heutzutage. Und Nehemia, das lesen wir auch direkt im ersten Kapitel, er wendet sich direkt zu diesem Gott und er weiß, Gott wird ihm helfen, Gott wird ihm eine Antwort schenken. Und das ist das Besondere, auch an diesem Mann, von dem wir auch jetzt die Tage hören werden. Und ich wünsche uns allen, dass wir auch heute Abend mit dieser Gesinnung rausgehen und sagen, ja Gott, meine Hilfe kommt von dir. Das dürfen wir sagen, die wir Gottes Kinder sind. Das dürfen die Menschen in unserer Mitte sagen, die noch keine Kinder Gottes sind. Denn auch euch bietet Gott die Hilfe an. Und zwar die, dass er sagt, ich nehme dir deine Schuld ab und mach dich frei. Und wenn wir jetzt auch gleich beten, dann lasst uns auch Gott danken, dass er solch ein wunderbarer Gott ist, bei dem wir auch diese Hilfe finden dürfen und auch finden werden. Amen. Lasst uns beten.
Herr, mach du mein Leben zum Gebet, in allem meinem Tun und Handeln. Ein Fels, der in der Brandung steht, die Tränen in ein Lied kann wandeln. Ein Wunsch mir tief im Herzen steht, Gott, mach mein Leben zum Gebet. Dein Wort sei meines Fußes Licht, damit ich sicher gehen kann. Verlass mich auch in Trübsal nicht, dein Licht auf meinem Weg zünd an. ein Wunsch mir fest im Herzen steht, Gott, mach mein Leben zum Gebet. Und führt mein Weg durch finstres Tal, hält mich geborgen deine Hand auf allen meinen Wegen. Die Liebe deiner Gotteshand führt mich einst aus dem Erdenland zu dir, zum ewigen Frieden. So mach mein Leben zum Gebet, lass mich feste stehen, durch Höhen und Tiefen unverzagt auf deinen Wegen gehen. Gott, lass mich leuchten wie ein Stern in dunkler Nacht am Himmelszelt. Lass mich im Sturm nicht untergehen, hilf, deinen Willen zu verstehen. Amen.
Brüder und Schwestern im Herrn, heute Abend werden wir unseren zweiten Vortrag hören über das Leben und den Dienst Nehemias, dieses Mannes Gottes, den Gott gesandt hatte, um in einer kritischen und schweren Situation dem Volk Gottes in Jerusalem, dieser bedrängten, in Trümmern liegenden Stadt, zu helfen. Wir haben gestern schon einiges Einführende gehört über diesen Nehemia. Ich denke, ich werde noch mal kurz ein paar Dinge wiederholen, weil nicht alle gestern dabei sein konnten, die heute dabei sind. Wir haben also gesehen, dass Nehemia ein hoher Beamter war am Hof des persischen Königs, eines fast allmächtigen Herrschers, der über ein Weltreich zu herrschen hatte. Er war eine hohe Vertrauensperson, nämlich der Mundschenk, der die Getränke zu probieren hatte, um den König vor Attentaten und Vergiftung zu schützen. Und er war zugleich ein Mann Gottes, dem das Volk Gottes und dem die Sache des Herrn am Herzen lag. Und wir haben uns gestern beschäftigt mit der Herzensgesinnung dieses Nehemia, mit der Reaktion, die er gezeigt hat, als er gehört hatte, dass das übrig gebliebene Volk der Juden in Jerusalem in großer Bedrängnis war. Wir haben auch kurz gesehen, diese Juden waren vertrieben worden wegen ihrer Untreue, wegen ihrer Vermischung mit den Heidenvölkern. Sie waren im Exil in Babylon und durch Gottes Gnade durften einige wieder zurückkehren und haben wieder ein Werk begonnen, ein Aufbauwerk in Jerusalem, der Stadt Gottes. Und sie haben den Tempel wieder aufgebaut, wenn auch in Schwachheit, mit geringen Mitteln. Aber dieses Aufbauwerk war praktisch liegen geblieben, auch durch die Untreue des Volkes. Sie hatten kein Gelingen mehr und die ganze Situation war so, dass auch die Plünderungen, die Einfälle durch den fehlenden Schutz der Mauer um Jerusalem bewirkt hat, dass auch der Tempeldienst, der heilige Priesterdienst für den Herrn praktisch zum Erliegen kam. Und das war diese Notsituation, die das Herz Nehemias getroffen hat. Und obwohl er selber in wirklich sehr, sehr guten Bedingungen war, sorglos, reich, einflussreich, war er so getroffen, dass er fastete und betete und Leid trug um die Not des Volkes Gottes dort in Jerusalem. Wir haben dann gesehen, ja, dass er wirklich in allem Ernst den Herrn gesucht hat, dass er sich gebeugt hat, seine Sünden bekannt hat und die Sünden des Volkes und dass er auf der Grundlage der Verheißungen und des Wortes Gottes Gott um Gnade angefleht hat. Und wir haben auch gesehen, dieses Gebet dauerte 4 Monate an, bevor Nehemia vom Herrn eine Gelegenheit fand, sein Anliegen bei dem König vorzubringen. Er wollte nach Jerusalem gehen, um dort die Mauern der Stadt aufzubauen und diesen Überrest zu stärken. Und wir haben dann gesehen, wie er mit dem König spricht und wie der König durch Gottes Führung ihm erlaubt, nach Jerusalem zu gehen und wie er dann auch umsichtig und weise die Situation einschätzt und die Mitarbeiter dort in Jerusalem anspornt und ermuntert, dass sie doch mitmachen sollen bei diesem Werk des Aufbaus. Und zunächst einmal ging es da um die Mauer. Das war ganz klar, solange die Mauer um Jerusalem zerbrochen war, würden die Feinde immer wieder kommen und plündern und einschüchtern und die Juden könnten ihr geistliches Werk nicht vollenden. Es musste diese Mauer gebaut werden. Das war dem Nehemia klar. Und so hat er die Brüder, seine Brüder, angespornt, mitzuhelfen bei diesem Werk. Und dann haben wir aber auch gesehen, dass es welche gab, die überhaupt nicht erfreut waren, dass dieses Aufbauwerk durch Nehemia begonnen wurde. Und wir haben auch gesehen, dass das die Samariter waren, dieses Mischvolk aus Heiden und abtrünnigen Juden, dieses Mischvolk, das sowohl den Herrn verehrt hat, als auch die Götzen der Heidenvölker. Und diese Leute, die in Israel praktisch nördlich in dem ehemaligen Nordreich angesiedelt waren, die unmittelbaren Nachbarn der Juden, sie waren die schlimmsten Feinde. Von ihnen kam der meiste Widerstand gegen dieses Werk. Soweit haben wir also das gestern miteinander betrachtet. Heute wollen wir uns Nehemia 3 und 4 und 5 auszugsweise ansehen. Nehemia 3 beginnt mit dem Aufbau der Mauer. Das wollen wir nicht ganz lesen, nur einige wenige Auszüge daraus. Dieses Kapitel schildert, wie die einzelnen Israeliten, die einzelnen Juden mitgewirkt haben am Bau der Mauer. Ich lese mal am Anfang und einfach ein paar Auszüge aus Nehemia 3. Und Eliaschib, der hohe Priester, machte sich auf samt seinen Brüdern, den Priestern, und sie bauten das Schaftor, das heiligten sie und setzten seine Türflügel ein. Und sie bauten weiter bis zum Turm Mea, den heiligten sie, und bis zum Turm Hananeel. Es ist interessant, dass das anfängt mit dem Schaftor. Das Schaftor war das Tor im Norden Jerusalems, direkt beim Tempel gelegen, durch das die Opfertiere hineingebracht wurden in den Tempel. Und offensichtlich sind auch die Priester durch das Schaftor in den Tempel gegangen, denn von diesem Tor alleine heißt es, dass es speziell geheiligt wurde. Und daran sehen wir auch, dass die ganze Erlösung eigentlich daran hängt, dass es ein Opferlamm gegeben hat, das Lamm Gottes, das bereit war, sich für uns hinzugeben. An dem Sühnopfer des Herrn Jesus hängt die ganze Aufbauarbeit der Gemeinde. Wenn er, der Sohn Gottes, sich nicht aus Liebe für uns geopfert hätte, unsere Schuld auf sich genommen hätte und uns mit Gott versöhnt hätte, dann gäbe es keine Gemeinde, dann gäbe es auch keine Aufbauarbeit in der Gemeinde. So können auch manche Namen der Tore da auch eine geistliche Bedeutung uns vermitteln. Darauf können wir jetzt nicht näher eingehen, aber es ist schön, sich das auch mal daraufhin zu betrachten. Auf jeden Fall waren die Priester diejenigen, die eben in diesem geheiligten Tempelbezirk auch die Arbeit vor allen Dingen zu tun hatten. Aber Nehemia hat in seiner Weisheit es so geordnet, dass an den verschiedenen Abschnitten der Mauer verschiedene Gruppen von Juden gleichzeitig gebaut haben. Also sie haben nicht alle an einem Punkt angefangen, sondern sie haben gleichzeitig an allen Fronten der Mauer begonnen und jede Familie, jede Gruppe bekam einen Abschnitt dieser Mauer zugeteilt. Und nun arbeiteten sie miteinander. Ich lese mal noch ein paar Verse weiter. Neben ihm bauten die Männer von Jericho, auch Sakur, der Sohn Imris, baute neben ihm. Und das Fischtor bauten die Söhne Sinaas. Sie deckten es mit Balken und setzten seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Neben ihnen besserte Meremot aus, der Sohn Urias, des Sohnes des Hakots. Neben ihnen besserte Meschulam aus, der Sohn Berechias, des Sohnes Meschesabels. Und neben ihnen besserte Zadok aus, der Sohn Baanas. Ist auch ganz interessant, dieses Wort ausbessern. Das heißt im Hebräischen eigentlich so viel wie stark machen, festmachen, stärken. Und das ist genau das, was auch heute wichtig ist, dass jeder einzelne Gläubige dazu beiträgt, dass dieser Tempelbau der Gemeinde gestärkt und gefestigt wird. Dass er ausgebessert wird dort, wo Risse, wo Schäden in diesem geistlichen Bau entstehen. Wir haben das gestern schon ein Stück betrachtet, dass die Bibel davon spricht, dass die Gemeinde Jesu Christi ein geistlicher Tempelbau ist. Ich möchte dazu heute noch einmal aus Epheser 2 eine Stelle lesen, die uns das zeigt. Epheser 2, Vers 20 bis 22. Dort lesen wir, dass wir auferbaut sind auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Also dieser geistliche Bau hat ein Fundament. Und dieses Fundament haben die Apostel und Propheten für uns gelegt. Und dieses Fundament ist die Heilige Schrift, ist ganz speziell das Neue Testament. Das ist das Fundament jeden biblischen Gemeindebaus. Und der Fundamentstein, der große, herrliche Eckstein, das ist der Herr Jesus. So wie wir es im 1. Korinther 3 lesen, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt worden ist, Jesus Christus. Das ist unser Fels, unser Fundament. Aber darauf soll gebaut werden. Wir haben gesehen im 1. Petrus 2, dass das ein geistliches Haus ist, das aus lebendigen Steinen gebaut wird, nicht aus Toten. Und lebendige Steine, das sind die wiedergeborenen Gläubigen. Die Gläubigen, die durch den Geist Gottes neues Leben haben. Alleine sie bilden die Gemeinde. Alleine sie können an diesem Tempel teilhaben. Und so lesen wir hier im Epheserbrief auch, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wir haben das gestern gesehen, das war das große Anliegen Gottes, das Anliegen, um das es auch zentral dem Nehemia ging. Es ging darum, dass der heilige Gott einen Ort der Anbetung und des Priesterdienstes auf Erden sucht. Und dieser Ort, das Haus Gottes, es muss notwendigerweise heilig sein. Es muss unbefleckt sein von den Sünden der Heidenvölker und vom Götzendienst. Und dieses Heiligtum zu bauen, das war das Anliegen des Nehemia, da einen Schutz zu bilden, damit dieses Heiligtum wirklich geschützt wurde und der Priesterdienst vorangehen konnte. Und genau das ist auch eben dieses Sinnbild, das wir hier im Mauerbau sehen dürfen, dass wir gerufen sind, zu bauen an dem heiligen Haus Gottes. Und zwar jeder Gläubige, jeder Bruder und jede Schwester baut mit. Und da gibt es große Unterschiede. Wir sehen das auch in diesem Mauerbau. Da gab es Leute, die haben eine große Arbeit mit viel Eifer angepackt. Und da gab es andere, die haben einen relativ kleinen Abschnitt nur bewältigt in diesem großen Bauwerk. Wir lesen zum Beispiel etwas im Vers 5. Neben ihnen besserten die Leute von Tekoa aus, aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihren Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Wir haben gestern schon gesehen, dass Eigensucht und Gleichgültigkeit ein ganz großes Hindernis ist für die Aufbauarbeit des Volkes Gottes. Dass es Gläubige gibt, die einfach nur Mitläufer sind, die gar keinen inneren Anteil nehmen an der Gemeinde, an dem Wohlergehen, an dem geistlichen Werdegang der Gemeinde, sondern die vielleicht nur als kritische Zuschauer dabei sitzen und die man nur hört, wenn es etwas zu meckern und zu kritisieren gibt, die schnell dabei sind, die Fehler von anderen aufzudecken. Aber man sieht sie nicht, wenn es gilt, unter Opfern selber Aufbauarbeit zu tun. Und das ist ein verderblicher Missstand. Das ist etwas sehr, sehr Trauriges im Volk Gottes. Solche gab es auch damals. Sie wollten einfach nicht mitmachen. Sie wollten sich nicht die Hände schmutzig machen. Die Mühen der Arbeit am Volk, im Haus Gottes haben sie gescheut. Von anderen lesen wir zum Beispiel in Vers 20, nach ihm besserte Baruch, der Sohn Sabais, mit Eifer einen weiteren Mauerabschnitt aus. Und so finden wir viele Bauarbeiter mit Namen genannt. Auch das kann uns an etwas erinnern, für uns, die wir in der neutestamentlichen Gemeinde dem Herrn dienen. Der Herr führt Buch. Auch dieser Abschnitt ist uns gegeben mit all den verschiedenen Namen, dass wir erkennen, Gott sieht jeden einzelnen seiner Kinder, seiner Knechte und Mägde. Und er registriert ganz genau, was wir tun, wie wir dem Herrn dienen. Jeder einzelne Dienst wird aufgeschrieben. Auf der einen Seite dürfen wir wissen, dass jedes Glas Wasser, das wir im Dienst für den Herrn an unseren Brüder und Schwestern weitergeben, einmal einen Lohn und ein Lob finden wird. Auf der anderen Seite müssen wir uns auch bewusst sein, dass jede Nachlässigkeit und jedes Versäumnis, jede fleischliche Zerstörungsarbeit auch registriert wird und einmal vor dem Richterstuhl des Christus zur Sprache gebracht werden wird. Wir wollen dazu einmal lesen, was im ersten Korintherbrief geschrieben steht, im dritten Kapitel, diese bekannten Worte, die auch von der Aufbauarbeit am Hause Gottes der Gemeinde sprechen. 1. Korinther 3, ab Vers 9 möchte ich einmal mit uns lesen. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, also das Fundament. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Also hier werden wir auf die Verantwortung hingewiesen. Gott stellt uns in diese Aufbauarbeit. Jeder Einzelne kann dazu beitragen. Es gibt vielleicht manche Geschwister, die sagen, ach, ich bin vielleicht nur eine Frau und ich bin zu alt und ich kann nicht predigen, ich kann dieses und jenes nicht mehr tun. Ich bin untauglich. Ich kann da sowieso bei diesem Aufbauwerk gar nicht mitwirken. Ihr Lieben, und das stimmt ganz gewiss nicht. Jeder, auch der Kranke, auch der ganz Schwache, der gar nichts mehr tun kann, kann ganz entscheidend an dieser Aufbauarbeit mitwirken, denn das Entscheidende und Allerwichtigste ist das Gebet. Und solange noch Lebensodem in uns ist, dürfen wir beten, dürfen wir den Herrn suchen. Wir haben das gestern auch schon gehört, dass das eigentlich der Schlüssel war für diese Erweckung, für diesen Segen, den Gott schenken konnte, dass es da Einzelne gab. Nehemia war einer davon, aber er erwähnt auch noch andere Knechte Gottes, die auch darum gebetet haben. Es gab
Menschen Gottes, die haben ernstlich den Herrn gesucht, die haben gefastet. Denen war es ein wirkliches Anliegen, dass die Not im Volk Gottes gewendet werden konnte. Und solche Beter sind vielleicht diejenigen, sehr wahrscheinlich diejenigen, die am Ende den größten Lohn empfangen werden, wenn der Herr Lohn austeilt an die Bauarbeiter in einer örtlichen Gemeinde. Genauso auch in der Missionsarbeit. Viele Missionare haben das stark so empfunden vor Gott, dass sie gesagt haben, die eigentliche Arbeit, den Hauptverdienst haben die vielen Beter, die für uns eingestanden sind und unseren Dienst unterstützt haben durchs Gebet. Wir sind nur die ausführenden Werkzeuge. Aber dass Gott so mächtig wirken konnte, dass Menschen zum Glauben durchdringen konnten, das war die Frucht der Gebete. Und deshalb, wir alle können mitwirken am Aufbau der Gemeinde. Nicht nur durchs Gebet. Wisst ihr, zum Beispiel durch unsere Gesinnung, durch unsere Haltung wirken wir auch schon am Bau der Gemeinde mit. Wisst ihr, wenn wir einen kalten, kritischen Geist haben, einen egoistischen, rebellischen Geist, wie das manche fleischliche Gläubige haben, dann tragen wir, ohne dass wir groß irgendetwas tun, bereits zum Abbau und zur Zerstörung der Gemeinde bei. Wisst ihr, wir können nicht nur Aufbauarbeit leisten. Manche Gläubige leisten leider Gottes Zerstörungsarbeit in der Gemeinde, indem sie sich selbst einbringen, ihr Fleisch, ihren Eigensinn, ihren Stolz, ihre Neigung, über andere schlecht zu reden. Mit der Zunge wird vielleicht mehr Gemeindearbeit kaputt gemacht und auch seelsorgerlich mehr Schaden angerichtet als mit irgendetwas anderem. Ja? Also mit deiner Zunge kannst du auch Gemeinde erbauen, wenn du zum Beispiel wirklich betest für die Brüder, die den Dienst tun, für die Prediger, für die Diener am Wort, dass der Herr sie stärkt und wirklich ihnen Freimütigkeit gibt, sie leitet. Wenn man in diese Erwartung kommt mit diesem Gebet, dann hat man schon etwas zur Auferbauung der Gemeinde getan. Umgekehrt, wenn ich schon mal reinkomme und sage, jetzt will ich mal sehen, was die da wieder alles machen und was da wieder alles gepredigt wird, da kann eh nichts Gutes dabei rauskommen, dann habe ich schon zerstört, ohne dass ich irgendetwas Äußerliches getan habe. Wenn ich durch mein Verhalten zur Uneinigkeit beitrage, wenn ich jung gegen alt ausspiele, wenn ich die ältesten und verantwortlichen Brüder gegen die Geschwister in der Gemeinde ausspiele, wenn ich solch eine Arbeit leiste, dann habe ich Zerstörungsarbeit im Haus Gottes geleistet. Wenn ich andere entmutige, anstatt sie zu ermutigen. Ja, die Bibel sagt, aus eurem Mund komme kein faules, kein verdorbenes Wort, sondern nur ein gutes, das den Hörern Gnade gibt, das gut ist zur Erbauung. Da können wir uns einmal prüfen, wie es aussieht mit unserem Mund. Auch zu Hause, wenn wir vielleicht über die Gottesdienste reden oder über die Gemeinde. Was sagen wir denn da? Unsere Kinder hören gut zu. Versteht ihr? Das ist Aufbauarbeit, ganz im Kleinen. Es kommt auf unsere Gesinnung an. Und dann natürlich, dass wir auch bereitwillig sind, uns zum Dienst zur Verfügung zu stellen, ganz gleich, ob das ein großer, ein angesehener Dienst ist, ein Dienst, der von vorne passiert oder einer, der ganz verborgen im Hintergrund ist. Ich bin überzeugt, die Geschwister, die den verborgenen Dienst tun, werden einmal den größeren Lohn empfangen. Auf jeden Fall sieht Gott die Dinge ganz anders als wir. Und jeder kann mitwirken, wenn wir Kranke besuchen, wenn wir vielleicht irgendwelchen Geschwistern, Älteren praktisch helfen, die Lasten des Alltagslebens zu tragen. Wenn wir vielleicht in einer großen Familie aushelfen, wenn gerade vielleicht die Mama krank geworden ist. Solche Dinge, all das ist Aufbauarbeit in der Gemeinde. Wir sehen zum Beispiel in Apostelgeschichte 6, wie wichtig diese diakonische Hilfe war. Da gab es eine handfeste Gemeindekrise. Warum? Weil die Witwen der hellenistischen Juden benachteiligt worden waren gegenüber den hebräischen. Ja? Und die Apostel haben das als ihre eigene Sache angesehen, als ein wichtiges Anliegen, hier Diakone einzusetzen, die mithelfen. Also nur, dass man nicht meint, solche praktische Hilfeleistung sei vielleicht nicht wichtig vor Gott oder nicht wichtig für eine Gemeinde. Dass wir gegenseitig geschwisterliche Liebe haben, dass wir aufeinander Acht geben, dass wir auch einander liebevoll ermahnen, wenn ich merke, mein Bruder, meine Schwester ist gerade dabei, ein Stück mutlos oder bitter zu werden oder geht geistlich zurück, dann ist es wichtig, dass ich bete und dass ich vielleicht auch mal nach Gebet ein Wort sage. Versteht ihr? Das macht man manchmal nicht so gern. Ja, solch eine Ermahnung kommt vielleicht auch manchmal ein bisschen schief an, aber das ist auch Aufbauarbeit, wenn es in Liebe und in einer geistlichen Gesinnung geschieht. So hat jeder Einzelne seine Aufgabe bei diesem Mauerbau, so wie es auch dort war, dieser kleine Rest von Juden, sie alle mussten mit anpacken. Jeder musste sich die Hände schmutzig machen. Jeder hatte seinen Auftrag. Auch das ist wichtig, dass wenn du dem Herrn dienen willst, dass du vor Gott stehst und sagst, Herr, zeig mir, was meine Gnadengabe ist, die du mir gegeben hast und was mein Auftrag ist, der Platz meines Dienstes. Und wenn ich da gar keinen habe und gar nichts weiß, ja, dann muss ich mich aber selber prüfen. Weil jeder hat eigentlich vor Gott einen Platz des Dienstes und jeder hat auch eine Gnadengabe. Ja, in 1. Korinther 12 lesen wir das ganz klar. Der Leib des Christus ist ein Organismus und jede Zelle, jedes Organ an diesem Leib braucht die anderen. Und jeder ist darauf angewiesen, dass der andere seinen Dienst, seine Funktion tut, ganz genauso wie im menschlichen Leib auch. Wenn die Niere ausfällt, dann wird auch die Galle und die Blase und alles andere auch in Mitleidenschaft gezogen und im schlimmsten Fall stirbt der ganze Mensch. Ein einziges Organ und alles ist in Mitleidenschaft gezogen. Und so ist es im Leib des Christus auch. Und deswegen zählt jeder Einzelne in seinem Dienst, in seiner Gesinnung, in seinem Gebet. Und das möchte ich uns zur Ermutigung sagen, dass wir genauso wie diese Juden wirklich sagen, lasst uns aufbauen, lasst uns die Hände stärken zu dem guten Werk. Jeder Einzelne hat diesen Auftrag und Gott segnet uns, wenn wir diesen Aufbaudienst in der richtigen Gesinnung auch wirklich tun. Ja, wir sehen eben, dass diese Mitarbeit, diese Aufbauarbeit voranging und dass Schritt für Schritt alle die einzelnen Gruppen aus dem Volk Gottes wirklich mitgeholfen haben, dass die Mauer Schritt für Schritt aufgebaut werden konnte. Und ich lese noch aus Vers 33 am Ende dieses Kapitels. Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr und spottete über die Juden. Und er sprach vor seinen Brüdern und den Mächtigen von Samaria. Was machen die ohnmächtigen Juden? Soll man sie gewähren lassen? Werden sie ein Opfer darbringen, also als Dankopfer für das vollbrachte Werk? Werden sie eines Tages vollenden? Werden sie die Steine aus dem Schutthaufen wieder beleben, da sie doch verbrannt sind? Aber Tobia, der Ammoniter, war bei ihm und sprach, sie mögen bauen, was sie wollen. Wenn ein Fuchs hinaufginge, würde er ihre steinernen Mauern zerreißen. Höre unser Gott, wie verachtet wir sind, und lass ihre Schmähungen auf ihren Kopf zurückfallen und gib sie der Plünderung preis in einem Land der Gefangenschaft. Und decke ihre Schuld nicht zu und lass ihre Sünde vor dir nicht ausgetilgt werden, denn sie haben dich vor den Bauleuten herausgefordert. Also hier sehen wir wieder eines der Gebete von Nehemia. In dem Fall war es ein Gebet, das Gott doch vergelten möge. Solche Gebete sprechen wir nicht, die wir unter der Gnade stehen, die wir selber auch begnadigte Sünder sind. Dennoch ist eines klar, wir haben es vorher gehört, Gott wird dafür sorgen, dass die, die den Tempel Gottes verderben, gerichtet werden. Das bringt ein Gericht mit sich, wenn wir die Gemeinde des lebendigen Gottes zum Beispiel durch Spaltungen, Zertrennungen und bösartige Intrigen kaputt machen. Da schaut Gott nicht tatenlos zu. Da haben wir eine Verantwortung. Und Vers 38, wir aber bauten weiter an der Mauer und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe. Und das Volk gewann Mut zur Arbeit. Also wir sehen hier, ich habe das auch gestern schon erwähnt, eine Gesetzmäßigkeit. Überall dort, wo Menschen geleitet vom Geist Gottes anfangen, Aufbauarbeit zu leisten in der Gemeinde Gottes, gibt es Widerstand, gibt es Schwierigkeiten und Opposition. Der Satan freut sich nicht, wenn die Gemeinde Gottes gestärkt wird. Das ist mal ganz klar. Ihm ist es am liebsten, wenn die Gemeinde Gottes ohnmächtig und zerstritten und verwüstet am Boden liegt, so wie das mit Jerusalem damals der Fall war. Und er hätte es gerne so weiterhin gehabt. Und deswegen hat diese Aufbauarbeit ganz klar den Widerstand des Feindes hervorgerufen. Und das ist eben auch wichtig, wenn wir dem Herrn dienen wollen, dann müssen wir uns auf diesen Widerstand, auf Anfeindungen, auf Verleumdungen, auf Schwierigkeiten gefasst machen. Und das Schlimmste ist, dass diese Schwierigkeiten manchmal von den eigenen Brüdern und Schwestern kommen. Ja? Hier kommen sie noch von Sanballat, von diesen äußerlichen Christen, von diesen Pseudo-Christen, wenn man das so übertragen kann, den Namenschristen, die keine wirklichen Gläubigen sind, sondern nur dem Namen nach Christen sind. Und es ist auch heute so, dass der schärfste Widerstand gegen biblische Gemeindebauarbeit eben von den Namenschristen kommt, auch manchmal von solchen, die als Unbekehrte in den Gemeinden selber sind. Aber das Schwierigere ist, dass manchmal auch Angehörige des Volkes Gottes selber, Brüder und Schwestern, sich verleiten lassen, gegen die Bauarbeiter zu intrigieren. Das werden wir nachher auch noch sehen. Das hat der Nehemia auch erleben müssen. Und diese Dinge, die dürfen uns nicht entmutigen. Die müssen wir ganz nüchtern sehen, das gehört zu unserem Dienst dazu. Wir sind gerufen in einen geistlichen Kampf mit den Mächten der Finsternis. Nicht, dass wir sie angreifen, nicht, dass wir wie die Charismatiker irgendwelche Fürsten der Finsternis binden wollen, sondern wir sollen ihnen Widerstand leisten, dort, wo sie unser Werk kaputt machen und hindern wollen. Und genau so sehen wir hier Nehemia. Er hat keinen Kriegszug gegen Sanballat und Tobia organisiert, sondern er hat lediglich jeden einzelnen Vorstoß dieser Feinde pariert und abgewehrt und hat sich nicht ablenken lassen von seinem Aufbauwerk. Und das ist eben das Wichtige, was wir daraus auch für unseren Dienst in der Gemeinde gewinnen können. Wir lesen weiter in Kapitel 4 einige Auszüge. Da heißt es, und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber, die Ammoniter und die Astoditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Und sie verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollten. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen gegen sie auf, Tag und Nacht, zum Schutz vor ihm. Also jetzt, wo der Spott nicht mehr ausreicht, werden die Feinde aggressiver. Sie wollen mit Gewalt dieses Werk zerstören und damit hindern. Und was tut Nehemia? Nun, es ist ganz interessant. Auf der einen Seite weiß er ganz genau, was das Entscheidende ist. Er betet. Das heißt, er weiß ganz genau, letztlich ist unser Schutz gegen die Angriffe des Feindes immer der Herr. Wir haben es ja in der Einleitung gehört. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir dürfen nie menschlich reagieren. Wir dürfen nie versuchen, solche Angriffe auf der menschlichen Ebene durch Gegenwiderstand, durch politische Aktionen, durch menschliche Dinge abzuwehren, sondern das Entscheidende ist, wir müssen beten und dem Herrn vertrauen, dass er den Schutz seines Werkes selber übernimmt. Es ist ja sein Werk, nicht unser Werk. Aber Nehemia war kein unnüchterner Schwärmer. Er hat zugleich auch Wachen aufgestellt. Er hat gewusst, wir müssen trotzdem wachsam sein und die Verantwortung übernehmen. Beten alleine ist auch nicht alles, sondern wir müssen uns auch rüsten, um eventuelle Angriffe auch abwehren zu können. Und diese Doppelhaltung, dass er immer wieder gebetet hat, sobald der Feind versucht hat, wieder einen neuen Vorstoß zu machen, dass er zugleich wirklich wachsam war, in der Waffenrüstung Gottes gerüstet, das hat letztlich auch das Gelingen dieser Arbeit gebracht. Aber zunächst mal kommt noch eine andere Gefahr. In Vers 4 lesen wir, und Juda sprach, die Kraft der Lastträger wankt und es gibt so viel Schutt, wir können nicht mehr an der Mauer bauen. Unsere Widersacher aber sprachen, die sollen es nicht wissen noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie erschlagen und dem Werk ein Ende machen. Als aber die Juden, die in ihrer Nähe wohnten, kamen und es uns wohl 10-mal sagten, von allen Orten her, wohin ihr euch auch wenden mögt, ziehen sie gegen uns. Da stellte ich das Volk nach ihren Geschlechtern an die tieferen Stellen hinter den Mauern, an die offenen Plätze und stellte sie auf mit ihren Schwertern, Speeren und Bogen. Und ich besah es und machte mich auf und sprach zu den Vornehmsten und den Vorstehern und zu dem übrigen Volk, fürchtet euch nicht vor ihnen, gedenkt an den großen, furchtgebietenden Herrn und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Und dann haben sie auch gelingen, dann lassen die Feinde ab. Als sie sehen, dass da Wachsamkeit ist und ein klarer Stand, dann muss der Feind sich geschlagen zurückziehen. Wie gesagt, wir haben es in unserem Aufbauwerk nicht mit Fleisch und Blut zu tun, sondern, und da will ich Epheser 6 noch einmal wörtlich zitieren, am Anfang Epheser 6, Vers 10 und folgende, da lesen wir, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Ja, also das ist diese geistliche Haltung, die wir brauchen, dass wir uns nicht ängstigen lassen, nicht durcheinander bringen lassen, nicht entmutigen lassen durch den Widerstand des Feindes, sondern dass wir feststehen in Christus, dass wir gerüstet sind gegen die Listen des Teufels, dass wir ihnen mit der Waffe des Gebets begegnen und auch mit der Waffe des Wortes Gottes. Das sind unsere Waffen, nicht Schwerter, Spießer und Schilde. Aber damals diese Juden, sie hatten einen äußeren Feind, den sie auch wirklich mit diesen Waffen abgeschreckt haben. Sie haben widerstanden, so heißt es ja bei uns auch geistlich, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Dann muss er geschlagen sich trollen, weil der Herr Jesus den Sieg für uns, für die Gläubigen schon errungen hat. Und so finden wir hier, diese Aufbauarbeit geht weiter. Nehemia, der umsichtige Führer des Volkes, er geht mit Vorbild voran, er wacht über der ganzen Arbeit und es gibt einen Segen und einen guten Fortschritt. Aber dann kommt ein neues Problem auf und das sehen wir in Kapiteln 5 und 6. Im Kapitel 5 sehen wir, dass es da innere Missstände im Volk Gottes gab, die diese Aufbauarbeit entscheidend schwächten. Da gab es arme Juden, die mussten sich selbst, ihre Söhne und Töchter, ihr Land verpfänden, damit sie noch Saatgut kaufen konnten und damit sie ihre Steuern bezahlen konnten. Und da gab es reiche Juden, die haben tatsächlich die Kinder ihrer armen Volksgenossen versklavt. Und das hat Verbitterung ausgelöst. Und da sehen wir auch wieder, wie Nehemia ganz entschlossen handelt. Er ist wirklich ein Vorbild darin, dass er einen solchen Missstand nicht geduldet hat, obwohl damals auch eben gerade die Einflussreichen, die Vornehmen, die Großen diejenigen waren, die da schuldig waren. Ja, wenn er jetzt diplomatisch gedacht hätte, hätte er gedacht, ja, mit denen darf ich mich ja nicht schlecht stellen. Das sind ja diejenigen, die mich unterstützen können und die Einfluss im Volk haben, die muss ich schonen. Und es gibt auch heute manchmal die Gefahr, dass im Hirtendienst einflussreiche Leute geschont werden, obwohl sie eigentlich ganz klar falsche Dinge gemacht haben, werden sie nicht zur Rechenschaft gezogen, weil sie irgendwo ja so eine fleischliche Machtstellung oder Einflussstellung in einer Gemeinde haben. Das darf nicht sein. Ja? Wir müssen da unparteilich handeln und das sehen wir an dem Vorbild von Nehemia. Er tadelt die Führer, die Reichen in einer großen Volksversammlung und spricht ganz klar aus. Ich lese mal in Vers 9, Kapitel 5. Was ihr da tut, ist nicht gut. solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes wandeln wegen der Lästerung der Heiden, unsere Feinde? Ich und meine Brüder und meine Diener haben ihnen auch Geld und Korn geliehen. Wir wollen ihnen doch diese Schuld erlassen. Und da sehen wir noch etwas ganz Wichtiges. Nehemia ist selber ein Vorbild. Er hat Vollmacht. Er war sicher der reichste und mächtigste dort in ganz Judäa. Und er hat demütig gehandelt wie ein wahrer Diener. Er hat von seinem eigenen Geld, das finden wir jetzt dann, von seinem eigenen Geld alles bezahlt, seinen eigenen Dienst. Er hat nichts von dem Volk verlangt, weil er wusste, wie arm sie war. Und er war bereit zu leihen, ohne etwas dafür zu verlangen. Und dadurch, dass er mit Vorbild voranging, wurden die anderen überführt und hatten keine Möglichkeit, dem Nehemia zu widerstehen. Er war glaubwürdig. Sein Handeln hatte Vollmacht, weil es aus einem Guss war, weil er auch persönlich wirklich Opfer gebracht hat und lauter war. So wie Samuel, der am Ende seiner Regierung als der mächtigste Mann in Israel sagen konnte, sagt mir, wem von euch habe ich einen Esel oder ein Rind genommen oder ein Schaf? Und da mussten sie alle sagen, nein, du hast nie etwas genommen, ja? Du hast nie deine Stellung ausgenutzt. Und so war es auch bei Nehemia. Er hatte Autorität. Wir lesen mal seine Rechenschaft in Vers 15, Kapitel 5. Denn die früheren Statthalter, die vor mir gewesen waren, hatten das Volk bedrückt und von ihnen Brot und Wein genommen, dazu 40 Schekel Silber. Auch ihre Diener herrschten willkürlich über das Volk. Ich aber machte es nicht so, um der Furcht Gottes willen. Auch habe ich am Wiederaufbau der Mauer gearbeitet, ohne dass wir Grundbesitz erwarben. Und alle meine Diener kamen dort zur Arbeit zusammen. Dazu aßen die Juden, sowohl die Vorsteher, 150 Mann, als auch die, welche von den Heiden aus der Umgebung zu uns kamen, an meinem Tisch. Und dann hat er gesagt, gedenke mein Gott mir zum Guten an all das, was ich für dieses Volk getan habe. Nehemia war selbstlos. Und er war durchsichtig für die Leute. Sie konnten ihn sehen und mussten sagen, dieser Mann ist ehrlich. Dieser Mann redet nicht nur so und handelt anders, sondern er redet so, wie er handelt und er handelt so, wie er redet. Und das hat seinem Dienst Durchschlagskraft verliehen. Und nun geht in Kapitel 6 aus. Sie sehen, die Feinde sehen, dass der Nehemia wirklich ein vorbildlicher, treuer Führer ist. Und jetzt versuchen sie, ihn persönlich zu Fall zu bringen. Und das ist auch so eine Sache. Da müssen gerade die Brüder aufpassen, die einen Dienst haben. Und umgekehrt sollten wir als Gemeinde immer auch für solche Brüder besonders beten, um Gnade und Bewahrung. Wir sehen, wie jetzt von verschiedener Seite her diese Feinde versuchen, den Nehemia zu Fall zu bringen. Zunächst mal heißt es da in Kapitel 6, Vers 2, da sandten Sanballat und Geschem zu mir und ließen mir sagen, komm und lass uns in den Dörfern der Ebene Ono zusammenkommen. Sie hatten aber im Sinn, mir Böses anzutun. Da sandte ich Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich habe ein großes Werk zu verrichten, darum kann ich nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk stillstehen, wenn ich es ruhen lasse und zu euch hinabkomme? Und dann geht es weiter, dann haben sie einen offenen Brief gesandt. Und da stand drin, unter den Völkern verlautet und Gasmu sagt, dass du mitsamt den Juden einen Aufstand vorhast. Darum würdest du die Mauer bauen und du wolltest ihr König sein. So sagt man. Schaut, das sind solche Dinge, die kommen leider auch in der Gemeinde vor. Da werden auch manchmal offene Briefe geschrieben. Da werden manchmal Brüder, die dem Herrn dienen, verleumdet und schlecht gemacht. Und nun sollte der Nehemia aus Besorgnis reagieren und das Gespräch suchen, in eine Falle tappen. Und er war so, wie es auch ein Mann Gottes gebührt. Er hat seinen Ruf, seine Ehre dem Herrn anvertraut. Der Herr sollte für ihn streiten. Er hat sich nicht auf solche menschlichen Tricks und Intrigen eingelassen. Und das ist das Beste, was wir in solchen Fällen tun können. Aber es ist wichtig, wenn wir selber von Verleumdungen hören gegen Geschwister, dass wir ganz klar dagegen hinstehen und sagen, Moment mal, wenn du das so meinst, dann sprich doch mal den Betreffenden selber an und sag es ihm ins Gesicht und nicht mir hintenrum. Das ist ganz wichtig. Ja, es geht weiter. Dann sehen wir, dass praktisch diese Gerüchte von dem Nehemia zurückgewiesen werden. In Vers 9 sagt Nehemia, denn sie alle wollten uns furchtsam machen und dachten, ihre Hände werden schon ablassen von dem Werk und es wird nicht vollendet werden. Nun aber stärke du meine Hände. Das ist also wieder so ein Stoßgebet, so eines dieser Gebete aus der Situation heraus, wo wir spüren, dieser Nehemia hat ständig mit dem Herrn Jesus gelebt. Er hat wirklich sein Leben, seinen Alltag mit dem Herrn vollbracht. Ich hoffe, wir beten auch solche Gebete im Alltag, dass wir immer wieder zum Herrn aufblicken und kurz ihn bitten, dass er uns Gnade gibt für die vor uns liegende Aufgabe und Situation. Da haben wir ein schönes Vorbild an Nehemia. Und dann merken wir, dass auch aus den Juden selber welche gegen den Nehemia intrigiert haben. Das ist jetzt das Bittere. Das ist das Härteste für einen Diener Gottes, wenn die eigenen Geschwister, denen man vielleicht in Liebe gedient hat, sich gegen einen wenden und gegen einen sozusagen den Dolch zücken. Wir lesen in Vers 10, und ich kam in das Haus Schemajas, des Sohnes Delaias, des Sohnes Mehetabeels. Der hatte sich eingeschlossen und sprach, wir wollen zusammenkommen im Haus Gottes, im Innern des Tempels und die Türflügel des Tempels schließen, denn sie werden kommen, um dich umzubringen. Und zwar werden sie bei Nacht kommen, um dich umzubringen. Falle. Falle des Teufels. Warum? Nehemia durfte niemals in das Innere des Tempels. Er war kein Priester. Er war ein Judäer. Er war ein Mann, der Macht hatte, aber er durfte nicht in das Heiligtum. Das hatte ein König missachtet, der Ussa, der dann aussätzig wurde, weil er ins Heiligtum hineingegangen war, in den Priesterdienst eingetreten ist. Und der Nehemia hat genau gemerkt, das ist eine Falle. Vers 11, ich aber sprach, sollte ein Mann wie ich fliehen? Und wie könnte ein Mann wie ich in den Tempel gehen und am Leben bleiben? Ich werde nicht hineingehen. Denn siehe, ich merkte wohl, nicht Gott hatte ihn gesandt, sondern er sprach diese Weissagung über mich, weil Tobia und Sanballat ihn angeworben hatten. Und zwar war er zu dem Zweck angeworben worden, dass ich in Furcht geraten und dementsprechend handeln und mich versündigen sollte, damit sie meinen Namen verunglimpfen und verlästern könnten. Und dann heißt es in Vers 17 bis 19, auch ließen zu jener Zeit die Vornehmsten in Juda viele Briefe an Tobia abgehen und auch von Tobia gelangten solche zu ihnen. Denn es waren viele in Juda, die mit ihm verschworen waren, weil er der Schwiegersohn Schechanjas des Sohnes Arachs war und sein Sohn Jochanan die Tochter Meschulams des Sohnes Berechias zur Frau genommen hatte. Sie redeten auch von seinen guten Werken vor mir und hinterbrachten ihm meine Worte und Tobia sandte Briefe, um mir Furcht einzujagen. Also das war eine ganz, ganz bittere Sache. Da gab es Juden, und zwar gerade ganz oben, die hohe Verantwortung hatten, und sie waren bereit, mit den Feinden des Volkes Gottes gegen diesen Mann Gottes zu intrigieren. Sie hatten Fleischesverbindungen. Und das ist oft die Not, wenn da fleischliche Beziehungen sind, zum Beispiel auch Verwandtschaftsbeziehungen oder Schwiegerbeziehungen. Deswegen ist es so wichtig, ja, wen heiraten wir? Heiraten wir jemand, der angesehen ist nach dem Fleisch, der vielleicht irgendwie gut aussieht, eine tolle Stellung hat, oder jemand wirklich geistlich gesinnt ist, der dem Herrn selbstlos dient? Ja, dementsprechend werden dann auch die Familienbeziehungen sein und auch der Weg, den man geht. Und diese Leute hatten verwandtschaftliche Beziehungen zu den Feinden des Volkes Gottes. Sie waren ungehorsam. Sie hatten sich mit den Heiden vermischt und jetzt traten sie gegen den Nehemia auf, als er für die Absonderung von den Heiden gekämpft hat. Und das finden wir genauso in der Gemeinde Jesu Christi wieder. Dass es da Leute gibt, die fleischliche Beziehungen haben, vielleicht zu Scheinchristen, die unklar sind selber und die die unklaren Leute decken, wenn es darum geht, sie zur Rechenschaft zu ziehen und die Gemeinde vielleicht auch von solchen zu reinigen. Das muss manchmal geschehen. Und dann gibt es Widerstand. Und das war sicher das Bitterste. Er hatte sie als seine Brüder angesprochen. Er hatte ihnen Liebe erwiesen. Er war ja mächtig. Ja? Er hat aber nicht seine Macht ausgespielt, sondern er hat versucht, diese Vornehmen mit hineinzunehmen in dieses Werk. Und eine Zeit lang sah es auch so aus, als würden sie das mit unterstützen und äußerlich haben sie auch mitgemacht. Aber als es kritisch wurde, fielen sie dem Nehemia in den Rücken. Und das sind so die bittersten Erfahrungen, die wir im Reich Gottes machen können. Aber wisst ihr, Nehemia hat sich auch dadurch nicht provozieren zur Resignation verleiten lassen. Das sind dann manchmal so fleischliche Gefühle, wo man sagt, ja, wenn das so aussieht, dann könnt ihr mir doch gestohlen bleiben, dann lasse ich doch alles bleiben, ich muss mich doch nicht mühen, wenn ich dann so belohnt werde. Das sind so fleischliche Gedanken, ja? Die kriegt man manchmal, wenn man nicht wachsam ist. Aber das kann nicht sein. Wir dienen doch nicht den Menschen, wir dienen doch dem Herrn Jesus, so sollte es jedenfalls sein. Und deshalb müssen wir auch diese Widerstände und Intrigen der Menschen hinnehmen und dem Herrn abgeben und ihm bringen und auch beten in einer priesterlichen Gesinnung, Herr, erbarme dich über diese Geschwister, die mir zu Gegnern geworden sind. Das müssen wir lernen, für unsere Gegner in Anführungsstrichen zu beten, besonders für die, die auch wirklich gläubig sind und trotzdem sich gegen das Werk Gottes aufwiegeln lassen. Und das sehen wir wunderbar hier am Nehemia. Er, auf der einen Seite lässt er sich nicht einschüchtern, er widersteht diesen Leuten, er geht ganz klar seinen Weg, aber er ist auch nicht verbittert. Er rächt sich nicht an ihnen, er schlägt nicht im Fleisch zurück. Und das ist ein sehr schönes Vorbild, auch für Leiter und Verantwortliche in der Gemeinde Jesu Christi. Also wir sehen hier zwei Dinge. Auf der einen Seite, die Aufbauarbeit ist etwas ganz, ganz Wichtiges, gerade deshalb, weil die Mauer spricht von Absonderung. Die Mauer war deshalb so zentral wichtig, weil das Volk Gottes, das den Priesterdienst im Heiligtum tun sollte, musste getrennt werden von den Heidenvölkern. Es musste eine Mauer aufgerichtet werden um das Heiligtum, um den Tempel, damit der Tempeldienst richtig stattfinden konnte. Und das ist auch neutestamentlich eine ganz wichtige Wahrheit. Die Gemeinde Jesu Christi muss in der rechten Absonderung von allem Bösen, von allem Heidnischen, von allem Weltlichen leben. Sonst überlebt sie geistlich nicht. Und das möchte ich beten, dass der Herr das uns allen als einen tiefen Eindruck mit ins Herz gibt. Dass es darum geht. Deswegen war dieser Mauerbau auch so wichtig für Gott und so ein Dorn im Auge für den Satan, weil der Priesterdienst im Tempel ohne die Mauer nicht richtig getan werden konnte. Wir werden das nachher noch sehen, was damit alles verbunden war. Das heißt, Gott wollte, dass das Volk Gottes sich absondert von den Heiden, dass sie ihren Priesterdienst als ein heiliges Volk tun, weil anders konnte Gott diesen Dienst nicht segnen. Und das gilt ganz genauso für uns als neutestamentliche Gemeinde. Ich möchte dazu einmal dieses ganz zentrale Wort aus 2. Korinther 6 in unsere Erinnerung rufen, wo es um das Lebensgesetz der neutestamentlichen Gemeinde geht. Darum, dass sie ohne Absonderung nicht leben kann. 2. Korinther 6 ab Vers 14 lesen wir. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes. Zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Wie gesagt, das ist ein ganz zentral wichtiges Wort. Und es ist eigentlich das neutestamentliche Gegenstück zu der Mauer um Jerusalem. Hier geht es darum, dass eine Scheidung sein muss zwischen wiedergeboren und nicht wiedergeboren, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Christus und Belial. Es kann nicht sein, dass Götzendienst, Dämoneneinflüsse, Ungläubige mit hineingenommen werden in die heilige Gemeinde Gottes. Was passiert, wenn wir solche Dinge hineinlassen, wenn wir die Mauern abreißen? Ihr Lieben, dann muss Gott aus der Mitte der Gläubigen hinweggehen. Dann wird das Heiligtum entweiht und Gott gibt nicht mehr seine Gegenwart und seinen Segen. Wir wollen noch einmal lesen, was da steht. Es steht drin, geschrieben in Vers 16, diese Verheißung: Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. An das alttestamentliche Volk Israel gerichtet. Sie waren ja auch berufen, ein heiliges Priestertum zu sein. Gott wollte in ihrer Mitte wohnen, deswegen sollten sie auch ihr Lager heiligen und absondern. Deswegen durfte zum Beispiel kein Aussätziger im Lager Israels sein, er musste außerhalb des Lagers sein, weil der Herr im Lager war. Und als Israel sich versündigt hatte, da zog das Zelt des Herrn außerhalb des Lagers. Versteht ihr? Und das ist die geistliche Gefahr in der heutigen Zeit, warum der Satan versucht, mit allen Mitteln, mit der Ökumene, mit der Charismatik, Irrlehren, Dämonisches, Ungläubige, Finsternis in die Gemeinde hineinzubringen und hineinzumischen und die Gemeinde zu verführen, dass sie da tolerant wird, dass sie ihre Mauern niederreißt und ihre Tore öffnet. Warum? Wenn wir diese Dinge in unserer Mitte dulden, dann weicht der Herr mit seiner Gegenwart. Wisst ihr, wann der Tempel zerstört wurde? Der Tempel Salomos, dieser prachtvolle, herrliche Tempel mit seinen goldenen Steinen. Der wurde in dem Moment zerstört, den wir bei Hesekiel lesen. Da stand noch alles. Aber da lesen wir aufgrund des Götzendienstes der Ältesten Israels, dass die Herrlichkeit des Herrn wich, den Tempel verließ. Das war der entscheidende Punkt. Äußerlich ging alles weiter. Die Priester haben ihre Opfer gebracht, die Leviten haben ihre Chorlieder gesungen, aber der Herr war nicht mehr in diesem Tempel. Und kurze Zeit später hat der Herr es so gefügt, dass dieses herrliche Haus in Trümmern lag und dass die Priester Sklavenarbeit leisten mussten in Babylon, anstatt dem Herrn Opfer zu bringen. Das war ihre Schuld, ihr Versagen. Sie hatten vorher sich nicht abgesondert von den Gräueln des Götzendienstes und dann hat der Herr diesen Tempel preisgegeben, dahingegeben. Er war für ihn wertlos geworden. Versteht ihr? Deswegen müssen wir achten auf die Heiligkeit und die Absonderung unserer örtlichen Gemeinde. Weil in dem Moment, wo wir Böses hineinlassen, wo wir Irrlehre hineinlassen, wo wir Ungläubige hineinlassen, bewusst und absichtlich, in dem Moment riskieren wir, dass die Herrlichkeit und Gegenwart des Herrn aus unserer Mitte weicht. Und dann kann die Gemeinde immer noch ihren Betrieb weiterführen. Aber es fehlt der Segen Gottes, die Bewahrung Gottes. Und wenn ihr euch umschaut, warum so viele Gemeinden abrutschen in die Verweltlichung, in die Irrlehre, in die schlimmsten Irrtümer, in Charismatismus und Ökumene, dann liegt es daran, dass dieses Wort, 2. Korinther 6, nicht beachtet wurde, sondern missachtet wurde, aus Kompromisslertum. Und das ist eine große Not. Deswegen, wir brauchen die Mauern um Jerusalem. Wir brauchen diese Absonderung, diese Trennung. Nicht die Absonderung von anderen treuen Gläubigen wegen irgendwelchen zweit- und drittrangigen Dingen. Das ist hier nicht gemeint. Sondern es geht um die zentrale Absonderung zwischen Licht und Finsternis, zwischen Irrlehre und gesunder Lehre, zwischen Christus und Belial. Darum geht es. Und wenn ich das missachte, dann wird der Herr sich nicht mehr zu diesem Tempel und zu diesem Priesterdienst stellen können. Und dann steht außen an dem Haus Ikabod. Wisst ihr, was das heißt? Die Herrlichkeit ist geschwunden. Die Herrlichkeit hat verlassen. Und dann wird dieses Haus geistlich in Trümmer fallen, ganz egal, wie der äußerliche Rahmen immer noch ist. Und davor müssen wir eine heilige Scheu und Furcht haben. Und deswegen lasst uns wirklich dieses Streben nach biblischer Absonderung und Heiligung ernst nehmen, so wie es uns dieses Bibelwort hier sagt. Gerade weil der Herr in unserer Mitte wohnen will, weil wir ein Tempel Gottes sind, darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab. Um des Herrn willen, um seiner Heiligkeit willen, rührt nichts Unreines an. Reinigt euch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in der heutigen Zeit, weil immer wieder will der Weltgeist, will der Feind ungute Dinge in die Gemeinden hineinbringen. Und es ist immer wieder die Wachsamkeit nötig. So wie das Bild uns gegeben wurde, die Bauleute, die in der einen Hand das Schwert haben und in der anderen die Kelle. So müssen wir arbeiten, so müssen wir wachsam sein, dass der Feind die Gemeinden nicht verdirbt. Und der Schutz, den Gott dafür verordnet hat, das ist die Mauer um Jerusalem, die Mauer der Absonderung. Und dann, wenn wir das beachten, dann können wir auch eine Aufbauarbeit leisten, die wirklich Bestand hat und die wirklich dem Herrn wohlgefällig ist. Dann können wir das Volk Gottes stärken und dann können wir diesen Bau Gottes, diesen heiligen Tempelbau stärken und festigen. So wie es damals hieß, dass die einzelnen Judäer angepackt haben, sie haben gearbeitet, sie haben den Bau weitergeführt und gestärkt und die Risse ausgebessert. Lasst uns in dieser Gesinnung dem Herrn dienen und die Lektionen beherzigen, die wir da aus dem Buch Nehemia finden, und wir werden unseren Lohn nicht versäumen. Nehemia hat gesagt, gedenke mir des Guten, das ich diesem Volk getan habe. Und wir können sicher sein, der Herr wird einmal diesen Dienst belohnen. Er wird gedenken dessen, was wir an Opfer gebracht haben, um den Aufbau des Tempels Gottes zu unterstützen. Möge der Herr uns dazu ermutigen und stärken. Ich möchte zum Abschluss noch zum Gebet einladen.
Ich bin jung und ich bin frei von der Sünde und Sklaverei. Folg ich dem Herrn Jesus Christ. Und ich wandle mit der Schar, die zur Heimat zieht über, dort wo ewige Herrlichkeit ist. Ja, jung zu sein ist schön und so glücklich und so leicht.